Sendeverantwortlich für den folgenden Beitrag ist Susanne Pauli.
Orte mit Geschichte.
Orte mit Geschichte.
Orte mit Geschichte. Ich bin Uta Berger. Ich habe im Jahr 2024 an einem Projekt teilgenommen, das die Freie Altenarbeit Göttingen veranstaltet hat. Und das nannte sich Orte mit Geschichte, Geschichten zu Orten. Da ging es um Orte, die mit dem Dritten Reich und den Vernichtungslagern der Nazis zu tun hatten. Von der Gleichzeitigkeit der Dinge. Als wir an dem Gelände ankamen, war ich zunächst völlig irritiert, ja, verwirrt. Von diesem Lager hatte ich nichts gewusst. Nüksei. Wie oft bin ich hier vorbeigefahren? Fast 30 Jahre habe ich in der Nähe gewohnt, gearbeitet, bin viel gewandert und habe sogar 1996 in einer Gruppe der Niedersächsischen Landeszentrale für politische Bildung mitgearbeitet. Da ging es um Juliushütte bei Elrich, auch ein Vernichtungslager. Was ich hier erlebe, sehe und erfahre, erschüttert mich tief. Hier war eines der vielen Arbeits- und Todeslager der SS, die meist vom Stammlager Dora bei Nordhausen rekrutiert wurden. Hier haben Menschen aus vielen Ländern Europas gearbeitet. Sie haben die Helmetal-Bahntrasse gebaut. Bei jedem Wetter, mit mangelhafter Kleidung, wegen der gestreiften Anzüge wurden sie von den Einheimischen Zebras genannt, einer wässrigen Mahlzeit am Tag. Sie starben an Erschöpfung, an Hunger, an Kälte und Nässe. Hier gibt es keinen Friedhof. Hier wurden die Leichen in einem Gebäude aufgestapelt und später verbrannt. Eigentlich ist hier überhaupt nichts zu sehen. Es gibt Infotafeln mit Texten und Plänen vom Lager und auf dem Gelände eine von Rasen ausgesparte Stelle, eine Art Fundament eines Hauses. Und wieder dieser Kontrast. Hier eine Idylle von so viel Schönheit und Friedlichkeit, dass mir die Worte fehlen, um nicht kitschig zu klingen. Eine absolut heile Welt, so scheint es, in die wir da eindringen. Ein paar schmucke Häuser, teilweise Fachwerk, gepflegte Gärten, hier dieser parkähnliche Platz, Stille, ein sanfter Wind, ein Spätsommertag, wie er im Buche steht. Und dort war eines der Todeslager. Diese Gleichzeitigkeit der Dinge und Ereignisse. Sicher war diese Landschaft im Südharz 1943-45 ebenso schön und idyllisch wie heute. Und gleichzeitig starben täglich Menschen und blieben einfach da liegen. Und welche Leiden hatten sie hinter sich? Und während 1943-44 in Kassel Menschen in ihren Häusern verbrannten, erlebte ich auf dem Land meine schönsten und unbeschwertesten Kinderjahre. Ja, all das geschah und geschieht gleichzeitig.
Mein Name ist Laura Ma-Ahrens, Leiterin und teilweise auch dann Teilnehmerin. Die Idee kam eigentlich, ich komme aus Geismar und bin dort immer am jüdischen Friedhof vorbeigelaufen, wo eigentlich nur noch eine Stele auf dem Friedhof steht und ein Informationsschild an der Straße direkt und habe gedacht, Mensch, ich laufe hier immer vorbei und merke das gar nicht mehr. Und das war so, was sagt mir dieser Ort vielleicht auch, wenn ich an diesen Ort gehen würde, da mal wirklich bewusst auf diesen Friedhof gehen würde. Jetzt ist es nicht der Friedhof in Geismar geworden, sondern ein anderer Friedhof. Aber das war so der Ausgangspunkt, eigentlich dieses Projekt zu initiieren, dass wir an solchen Orten nicht mehr so vorbeigehen. Der folgende Text wurde geschrieben auf dem jüdischen Friedhof in Bremke. Er heißt Annäherungsversuch. Sie laufen mit Hüten im hohen Gras. Die Kleidung ist teuer, Stoffe aus Synthetik. Autotüren schlagen, vereinzelt ein Brummen von Motoren. Das Klicken des Auslösers der Digitalkamera. Bienen summen, Schmetterlinge taumeln vorbei. Der Himmel tiefblau, die Steine stehen nebeneinander, versetzt verschieden. Wegen ihnen sind sie gekommen. Weswegen? Wegen wem? Was? Warum das Schild am Straßenrand? So klein. Und die Hecke drumrum zum Schutz? Und das Tor offen. Eine Einladung? Der Stern aus Metall, eine Spinne auf langen, dünnen Beinen im Gras. Der Wind, wie er immer schon war, als er in andere Kleider fuhr. Wer legte die Steine auf die Steine? Wer kennt noch die Namen? Die, die jetzt kommen, haben geforscht, sind bemüht, sind nicht alle jüdisch. Sie können nicht erinnern. Sie können nur hören und versuchen zu fühlen. Wir bauen Bilder in unseren Köpfen zu dem, was wir hören, was wir wissen. Wir senken den Blick, versuchen zu verstehen. Aber können wir das? Berührt uns das, wenn es uns nicht verletzt? Wo sind die Steine, die auf den Straßen zerrieben wurden? Wo die Namen, die eingraviert standen? Wo die Gebeine, die Erinnerung an diese Menschen? Fotos, Texte, Gedenktafeln, Grabsteine, Gebete. Eine Wiese außerhalb des Dorfes, Menschen mit teuren Schuhen, Klappstühle zum Sitzen, Sonnencreme zum Schutz. Ist die aggressiver geworden oder ist es dieselbe heiße Scheibe am Firmament wie vor 85 Jahren? Unsere Haut ist uns teuer. Was lassen wir noch hindurch? Mitschreiben ist für mich auch, ich spüre den Ort dann anders. Und wenn ein Text entsteht, ist das immer ein Erfolgserlebnis. Mhm. Also nicht nur für mich, sondern für meine Teilnehmerinnen war das meistens auch so, dass sie hinterher etwas über sich selber auch erfahren haben und über ihre Geschichte und gleichzeitig im besten Fall auch noch ein Kunstwerk in den Händen halten.
Ja, mein Name ist Helma Schulenburg. Ich bin 65 Jahre alt, habe an dem Projekt teilgenommen und möchte gerne meinen Text vom jüdischen Friedhof in Bremke vortragen. Ich bin der Ort, die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Ich war immer hier, habe den Lauf der Geschichte gesehen, erlebt und gespürt. Mit allen Sinnen bin ich, war ich und werde sein. Das Zirpen der Grillen umspült sanft das Raunen aus der Vergangenheit. Die Sonne lugt zwischen den Büschen hervor, lässt ihre Strahlen auf den Steinen tanzen. Grashalme bewegen sich sanft, sind mit Leben gefüllt. Die Steine stehen starr und unbeweglich. Die Schrift auf den Steinen hat oben gleiche Symbole. Sie erinnern an Swastika, ein uraltes Glückssymbol. Mich erfüllt es mit Schrecken, weiß ich doch um die nach rechts geneigte Form im Nationalsozialismus. Und doch bin ich gleichmütig der Ort, weiß um die wahrhaftige Bedeutung und kann sein. Die Schrift auf vielen Steinen ist ausgewaschen. Der Stein ist glatt. Hat er dadurch keine Vergangenheit? Ich weiß es besser, denn ich bin der Ort, habe die Gebete gehört und das Murmeln vieler Stimmen, die ihre Toten ehren und ihnen Raum geben auf dem Hang der Wiese, dem Frieden. Ein weit verzweigter Baum spendet Schatten. Seine vermoosten Äste hängen blattlos tief herab. Der Kreislauf der Natur wird ihn nahend sich zurückholen. Die von der Witterung glatt gewaschenen Steine sind Zeugen des Ortes, von mir. Zwei kreisrunde Flächen vor den Steinen auf der Wiese wurden nicht glatt gemäht. Hier wogen Wildblumen und haben Insekten ihren Platz, ihre Heimat. Von Menschen zugewiesene Orte des Gedeihens und des Lebens. Erst die Geschichte hat den Ort der zugewiesenen Steine zu einem Ort des Erinnerns und Grauens gemacht. Nie die Geschichte vergessen. Ich bin Zeuge der Geschichte. Die Steine sind glatt gewaschen, ausgewaschen, reingewaschen. Die Geschichte wird dadurch nicht verändert, nicht glatt gewaschen, nicht reingewaschen. Sie bleibt wie ich. Ich bin der Ort.
Ja gut, die Zeitzeugen werden immer weniger, die Zeitzeugnisse bleiben. Mhm. Letztendlich sind diese Gedächtnisorte, Gedenkstätten auch Zeitzeugnisse, wo es ganz wichtig ist, dass wir auch da uns darum kümmern, dass sie nicht verwildern oder dass man halt sich auch aktiv damit auseinandersetzt, in welchem Zustand sind sie, und wie viele Personen sehen diese Orte und wie gehe ich dann auch, also wie gehe ich selber mit diesem Ort um?
Ich bin Ute Schmidthals, ich bin 82 Jahre und ich gehöre schon seit 1996 zu dem Verein Freie Altenarbeit Göttingen, der mich am Ende meines Berufslebens aufgefangen hat, mich wach gehalten hat und mich immer wieder wach macht, wenn ich anfange, wenn ich das Gefühl habe, ich schlafe ein oder werde unsicher. Ich habe an diesem Projekt teilgenommen. Es war Orte mit Geschichte, Geschichten zu Orten. Bin in eine Gruppe reingekommen, die eigentlich gewohnt war, miteinander zu verschiedenen Dingen, verschiedenen Projekten, zu verschiedenen Themen zu schreiben. Und ich war da eigentlich ja in dieser Gruppe fremd, nicht in der Freien Altenarbeit. Und wir haben, mich hat interessiert, diese Orte mit Geschichten, diese Orte mit Geschichte, Geschichten zu orten, weil ich mich im Landkreis Göttingen nicht so besonders gut mit historischen Zusammenhängen auskenne. Ich komme aus Duderstadt und wohne da schon einige Jahre, aber bin auch nicht aus dieser Gegend. Und mir haben die Persönlichkeiten in der Gruppe gefallen. Ich fand die alle interessant und ich habe mich einfach an diese Geschichten gewagt und war dann sehr überrascht, dass ich mit denen schon lange miteinander Schreibenden auch zurechtkommen konnte. Das hat mir gut getan. Der folgende Text ist entstanden auf unserem dritten Treffen in Roßdorf auf dem Alexander-Gedächtnisweg. Wir wurden dort begrüßt von dem Ortsheimatpfleger, der uns einige Informationen gegeben hat. Dann waren wir am Grab von Alexander Selchow. Es handelt sich um einen jungen Mann, der ermordet worden ist vor 30 Jahren. Und weil er links angeblich war und von Rechten ermordet wurde. Alexander Selchow, ein bis auf seine schwarze Kleidung eigentlich unauffälliger junger Mann, in der Neujahrsnacht von 1990 auf 91 war er auf dem Nachhauseweg zu seiner Großmutter. In einer normalen Roßdorfer Wohnstraße wurde er kurz vor seinem Zuhause und kurz vor Mitternacht von Rechten geklatscht. Und er starb trotz intensiver Lebenserhaltungsversuche noch in dieser Nacht. Rechte und Linke damals, wie wurden sie definiert? Wie definierten sie sich selbst? Von Alexander ist nicht bekannt, dass er sich in der linken Szene besonders hervortat, dass er sich in damals nicht unüblichen Protesten besonders engagierte. Schwarze Kleidung eben, die trug er und die machte ihn offensichtlich in dieser Nacht zum wohl eher zufälligen Opfer der aufkeimenden oder unterschwellig schlummernden rechten Szene. Die Täter, junge Menschen wie Alexander, Sie waren in ihrem angetrunkenen Zustand auf Rache gesinnt. Gegen wen? Sicherlich nicht gegen diesen jungen Mann Alexander, wohl aber in ihrem unbestimmten Hass auf alles, was nicht ihrem aggressiven Gedankengut entsprechen wollte. »Lasst uns doch ein paar Linke klatschen gehen«, das hatten sie zuvor geäußert. So trafen sie auf Alexander. Ein anscheinend kurzer Wortwechsel reizte die beiden Täter. Einer wohl hielt ihn nach späteren Ermittlungen nur fest, der andere stach zu. Schwer verletzt kam Alexander noch ins Krankenhaus. Es gab keine Rettung. Die Täter, sie wurden gefasst. Nur, es gab milde Strafen für sie. Nicht einmal längere Zeit hinter Gittern hatten sie hinzunehmen. Die Beweislage, die möglichen Zeugen, die Gesetzeslage. Alles zusammen, wohl auch die Gleichgültigkeit und das Nicht-Akzeptieren einer gewaltbereiten rechten Szene der Gesetzeshüter wie auch der Bevölkerung, verschonte sie vor einer tatgemäßen Strafe. Und die Erinnerungen heute, die Würdigung eines offensichtlich unschuldig in den Zeitgeist geratenen jungen Menschen? Ein Gedenkstein, er ist angebracht an der Stelle seines Schicksals, noch dazu in der Friedensstraße, in der er wohnte. Wurde der zufällig oder unbedacht, eher unauffällig, dicht neben einen Elektroschaltkasten platziert, konnte er dort größeres Aufsehen vermeiden helfen? Sollte er versteckt werden? Aus Scham? Aus Furcht? Aus Gleichgültigkeit? Wenn ja, wessen Gleichgültigkeit? Fragen ohne Antwort. All das, es sollte uns heute hellwach machen. Die rechte Szene, die rechte Gewalt, sie ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Die demokratischen Wahlen der letzten Zeit, sie zeigen eine bedrohliche Kulisse. Und was tun wir, diese Gesellschaft, die sich als Mitte versteht, was können wir tun? Auch hier fehlt mir eine schlüssige Antwort. Ein Armutszeichen, Ratlosigkeit, Hilflosigkeit, Mutlosigkeit? Alles zusammen, keine Antwort eben. Wie erleichternd, wenn es denn eine gäbe.
Mein Name ist Wiebke Behrendt, ich bin 77 Jahre alt, lese hier anstelle meines Mannes Willem Behrendt, der leider verstorben ist, bevor er selber diesen Text lesen konnte. Er hat über seinen Schüler geschrieben. Lieber Alex, da stehe ich nun vor deinem Grab und bin ratlos. Weiß nicht weiter, weiß nicht, was ich sagen oder schreiben soll. So wie bei deiner Beerdigung im Januar 1991, vor 33 Jahren. Meine Erinnerungen an die gemeinsame Schulzeit in der IGS sind verblasst. Du, mein Schüler, ich, dein Tutor. Aber ich habe dich damals nicht beschützen können, nicht warnen können, sondern nur ohnmächtig von dem Anschlag auf dein Leben gehört und gelesen. Was waren deine Hoffnungen, Träume, Lebensperspektiven als junger Mensch, gerade volljährig geworden, die Schule verlassen, das Leben vor dir? Die Mordtat hat alles überdeckt. Lässt auch heute nur noch das Erschrecken, das Entsetzen darüber zu, verdrängt das gemeinsame Erleben in der Schulzeit. Was bleibt mir im Gedenken an dich übrig? Ich kann an deinem Geburtstag Blumen an deinem Grab niederlegen, ich kann deine Mutter besuchen oder Kollegen nach ihren Erinnerungen an dich befragen. Ja, aber die Trauer bleibt. Das ausgelöschte Leben und der Erinnerungsweg an dich mit den einzelnen Stationen und der Protest gegen jede Gewalt von rechts. Ruhe in Frieden, Alex.
Wobei ich auch, also ein weiteres Projekt, was in der freien Altenarbeit gelaufen ist, All das geschieht, heißt das Projekt. Da war mal die Aussage, Geschichte wiederholt sich nicht, Geschichte reimt sich. Das fand ich sehr beruhigend auch ein Stück weit, diese Aussage, dass es nicht in der Art und Weise vielleicht wiederkommt. Aber einen Reim auf diese Zeit, auf die NS-Zeit, möchte ich auch nicht erleben. Mhm. Und das ist im Endeffekt, was ich tun kann, um das zu verhindern. Und sei es durch so ein Projekt, da bin ich ganz froh, dass ich das geschafft habe.
Mein Name ist Angelika Kruse. Mein Text ist entstanden in Nüxai, dem Außenlager von Mittelbau-Dora. Er trägt den Titel »Wie kann das sein?« Wie kann das sein? Nüxai. Fast am Ende der Welt. So der Eindruck auf den letzten Kilometern der Anreise. Hier bin ich noch nie gewesen. Wieder Idylle. Landschaft, soweit das Auge reicht. Pferde auf der Weide, Fachwerkhäuser, eine riesige Fachwerkscheune, vor uns ein Blumengarten. Wie kann das sein, dass es keine Fotos von diesem KZ-Außenlager gibt? Wie kann das sein, dass Häftlinge hier verhungert sind, obwohl drumherum Landwirtschaft gewesen ist? Wie kann das sein, dass die Inhaftierten seitens der Bevölkerung ganz selbstverständlich als die Zebras bezeichnet wurden? Wie kann das sein, dass auf dem Lagebild des KZ, angefertigt nach Angaben von Überlebenden, das Gebäude auf der Betonplatte die Bezeichnung Küche trägt, obwohl hier, ebenfalls nach Angaben Überlebender, Leichen aufbewahrt wurden? Wie kann das sein, dass der kilometerlange Bahndamm für die Helmetalbahn überwiegend per Handarbeit von KZ-Häftlingen gebaut wurde? Wie kann das sein, dass die SS die Häftlinge am 7. April 1945 noch auf den Marsch der Ungewissheit über den Harz geschickt hat? Ein Todesmarsch, der sie eigentlich nach Bergen-Belsen führen sollte. Wie kann das sein, dass einer der Häftlinge, ein Niederländer, im Lauf seines Lebens immer wieder an den Ort seines Leidens zurückgekehrt ist? Wie kann das sein, dass dieser ehemalige KZ-Inhaftierte anlässlich eines seiner Besuche in Nüxai noch in den 60er Jahren im örtlichen Gasthof als der Hühnerdieb bezeichnet wurde? Wie kann das sein, dass Jahrzehnte später Knochenfunde am Bahnhof Tettenborn Hinweise auf ein Massengrab gaben, ohne dass gezielt danach geforscht wurde, wer hier ums Leben gekommen ist? Wie kann das sein, dass neben der Betonplatte heute der Kürbis wächst, die Feuerschale auf gemütliche Abende hinweist und an der Stelle, an der Lagergebäude und Wachtürme standen, jetzt Blumen in voller Pracht blühen? Wie kann das alles sein? Der Besuch in Nüxai wirft so viele Fragen auf. Ohne die umfassenden Informationen des Ortsheimatpflegers wäre ich kaum auf die Idee gekommen, dass an dieser Idylle Schreckliches passiert ist. Lediglich ein Gedenkstein und ein kleines Holzhaus mit Infotafeln geben Hinweise auf diesen Schreckensort, auf die Gewaltherrschaft des Nationalsozialismus. Geschichte, so der Ortsheimatpfleger, ist für viele Menschen »Geh weg, ich komme«, So wurde auch in den meisten Familien nach dem Krieg das Thema Nationalsozialismus vollkommen ausgeklammert. Wie kann das sein, dass der Ortsheimatpfleger seine Informationen über das KZ-Außenlager Nüxai in Schulen anbietet, aber dankend Ablehnung erhält, weil der Ort ja so weit außerhalb liegt und die SchülerInnen einen Fußweg von 3 Kilometern zurücklegen müssten? Wie kann das sein, dass wenige Kilometer weiter in Thüringen eine gesichert rechtsextreme Partei 30% der Wählerstimmen erhalten hat? Wie kann das alles sein?
Also ich habe 3 Orte ausgewählt, die halt in ihrer Intensität sehr unterschiedlich waren. Ich habe darauf geachtet, dass es halt auch sozusagen eine Steigerung, eine chronologische Steigerung in diesen 3 Orten gibt, aber auch eine Steigerung an Emotionalität, sagen wir mal so. Mhm. Ne? Also begonnen mit dem jüdischen Friedhof in Bremke und dann das ehemalige KZ-Außenlager in Nüxai bei Tettenborn und als letzten Ort den Alexander-Selchow-Erinnerungsweg in Roßdorf. Das ist ja zeitlich auseinander, also dieses Erinnern an diese Vergangenheit. Mhm. Und es ist irgendwie, ich würde mal sagen, härter geworden. Mhm. Also vom jüdischen Friedhof schon dann im KZ zu sein, wo nichts mehr ist, nur noch diese Bodenplatte und sonst idyllische Landschaft, wirklich idyllische Landschaft drumherum. Und ich habe die Texte meiner Teilnehmer dann halt nicht gehört an der Stelle, aber sie haben ja alle rückgemeldet, dass es halt irgendwie schwerer wird, auch ne, dahin zu fahren und vor allen Dingen diesen Kontrast immer zu erleben von, ich fahre jetzt durch die Gegend und wir unterhalten uns alle freudig und dann sind wir plötzlich an so einem Ort, der so erinnerungslastig ist und so reinschlägt, sagen wir es mal.
Ich heiße Carola Hagedorn, wohne in Bremke, bin 71 Jahre alt und habe den Text geschrieben auf dem jüdischen Friedhof in Bremke. So heißt mein Text und ich habe ihn auch innerhalb von einer halben Stunde direkt auf dem Friedhof dort geschrieben. Auf dem jüdischen Friedhof in Bremke. Es ist so still hier. Nur sanfter Sommerwind bewegt die hohen Gräser, sie kitzeln meine nackten Füße. Fern muht ein Rind, eine Taube gurrt. Der Wind rauscht sacht in meinen Ohren. Ein Schmetterling gleitet von Blüte zu Blüte. Ganz leise ist sogar das Summen einer kleinen Hummel zu hören. Vor einiger Zeit wurde gemäht. Das Gras steht schon wieder etwas höher. Kein englischer Rasen, nur Wiese voller Blumen. 2 Kreise sind ausgespart. Hier stehen Gräser und Witwenblumen richtig hoch. Werden noch überragt von Disteln und wilder Möhre, klein duckt sich dazwischen Rotklee. Bienen in den Witwenblumen und im Klee. Weit ab brummt ein Traktor das Sträßchen hoch. Sommerhitze. Aus dem Dorf, das unter uns im Tal liegt, klingen wie von Ferne herangeweht Kinderstimmen. Ich setze mich in den Schatten ins Gras. Lange habe ich am schmiedeeisernen Eingangstor gestanden. Hier stehe ich oft bei meinen Spaziergängen zum Eschenberg, verweile ein wenig,
sehe zu den Grabsteinen hinauf. Die Wiese steigt leicht an. Dort oben stehen die Grabsteine in Reihen hintereinander. Ich weiß, dass viele fehlen. Wurden zu Mauerwerk, zu Wegepflaster, zu Hauswänden im Dorf. Es hat lange gedauert, bis die, die wie Schutt am Feldrand lagen, wieder aufgestellt wurden. Vielleicht liegen noch einige unter der Erde und Wiese hier hinter der Hecke. Eine Weißdornhecke schützt die Friedhofswiese, schützt vor Blicken. Das Eingangstor mit dem Davidstern wird nie zugesperrt. Hier kann man immer zu Gast sein. Und ich bin immer der einzige Gast auf meinen Spaziergängen. Lege einen schönen Stein auf einen der Grabsteine, jedes Mal auf einen anderen. Noch habe ich nicht auf alle Grabsteine einen Stein gelegt. Heute bin ich nicht alleine hier. Heute sitzen im Schatten der Weißdornhecke wie aufgereiht überwiegend ältere und sehr alte Menschen und schweigen und schreiben. In der Nähe der Grabsteine sitzt aber auch meine Enkelin und schweigt und schreibt und zeichnet. Welcher Trost, welche Hoffnung in diesen Zeiten! Sollen Sie doch nur 2 Kilometer von hier entfernt wählen, wen Sie wollen. Gegen die Kraft solcher Kinder und gegen die Kraft der Alten, die hier sitzen und schreiben, wird keiner ankommen.
Ich sehe für alle Texte eine Chance. Also zum Teil auch dadurch, dass es in dem Projekt nicht nur Seniorinnen und Senioren waren, sondern auch eine Schülerin dabei war, wo halt auch der Generationendialog deutlich wird und auch der Blick von unterschiedlichen Generationen auf diese Orte und auf das Erinnern der unserer Geschichte halt, ne?
Mein Name ist Clara, ich bin 16 Jahre alt. Ich habe bei dem Projekt mitgemacht, da meine Oma mich auf das Projekt gebracht hat und ich Geschichte sehr interessant finde. Mein Text ist auf dem jüdischen Friedhof in Brimke entstanden und heißt »Weiße Schmetterlinge zwischen Steinen«. Wenn ich hier so durch diesen Friedhof gehe, das Wetter warm, die Sonne am Schein, einfach ein wunderschöner Tag, frage ich mich, was ihnen wohl geschah, den Menschen, die hier liegen. Ob sie wohl Angst hatten, bevor sie gingen, oder ob sie ihr Schicksal einfach akzeptierten und bereit waren. Haben sie dagegen angekämpft, sich gewehrt oder es einfach passieren lassen? Ich würde gerne ihre Geschichten kennen. Die Geheimnisse, die Erfahrungen. Wenn ich so darüber nachdenke, weiß ich nicht so recht, was ich vom Tod halten soll. Sollte ich Angst haben? Irgendwie bin ich eher neugierig. Aber wenn ich über das Ende von meinen Liebsten nachdenke, sorge ich mich und habe Zweifel. Hatten die Ruhenden hier Familie, die Angst um sie hatten? Eine Mutter oder ein Vater? Ein Kind, ein Geschwisterchen, das um sie weinte? Oder waren sie alleine, als sie ihrem Ende gegenüberstanden? Sie haben schöne Gräber. Die meisten sind schlicht. Doch es gibt auch viele, die sehr aufwendig gemacht aussehen. Schön verziert mit dem Davidstern und steinernen Blumen. Und zwischen den Gräbern fliegen viele weiße Schmetterlinge. Tanzen sie zwischen den Steinen und Blumen und hohem Gras. Hier ist eine wunderbare Stille und etwas verwucherte alte Atmosphäre. Es ist wirklich schön hier. Ich frage mich, ob die Beerdigten es auch sehen können. Vielleicht sind sie die Schmetterlinge, ihre neue Form. Ich glaube nicht an solche Sachen, aber ich fände es schön, wenn Sie wüssten, wie friedlich Ihre letzte Schlafstätte ist.
Ich bin Brigitte Maas, 70 Jahre alt und wohne in Göttingen. Mein Text ist entstanden am ehemaligen KZ-Außenlager in Nüxhai im Ostharz. Und ich habe ihn benannt Sprachlos. Ich bin sprachlos. Albert, warst du nicht sprachlos beim ersten Wiederkommen? Warum bist du überhaupt wiedergekehrt? Was wolltest du finden, du asozialer Arbeitsscheuer? Das war deine menschenverachtende Klassifikation als Straftäter unter den Nazis. Wir sitzen im Kreis auf einer Wiese im warmen Nachmittagssonnenlicht, mal wieder. Eine kleine hölzerne Gartenhütte dient als Infocenter des KZ-Außenlagers Nüxhai. Daneben ein Felsbrocken mit Gedenktafel. Es sieht alles so unschuldig und spurenlos aus. Wir hören der Geschichte dieses Ortes zu. Später lese ich mehr in einem publizierten Bericht des Ortschronisten. Die Fläche des KZ ist heute eine verbuschte Wiese mit wenigen Bäumen. Kein Baum, kein Busch ist so alt, dass er Zeuge gewesen wäre. Gegenüber ist eine Pferdekoppel, eingezäunte Grasweide, keine Savanne für Zebras. Die Weide erscheint fast größer als damals euer Pferch mit zwei Baracken, umgeben von Stacheldrahtzäunen und Wachtürmen, ihr Zebras in eurer gestreiften Kleidung. Grausames wurde hier gelebt, Grausamkeiten erlebt. Der ewige Hunger bohrte tief im Körper. Survival of the fittest. Menschen starben an Krankheiten und an Hunger. Die Leichname wurden auf Haufen gestapelt im Depot. Andere Menschen bewachten und kommandierten die eingepferchten Zebras. Wir mussten auch hungern. Warum sollten dann Häftlinge etwas zu essen bekommen? Das erinnert an die heutige Migrationsdebatte. Es geht um Wertigkeiten von Menschen. Manche sind mehr wert als andere. Warum? Albert, als du zuerst zurückkamst, fast 30 Jahre später, wurdest du immer noch als Häftling beschimpft und verjagt von Ortsansässigen. Hatten sie kein Gewissen? Trotzdem kamst du wieder. Es gibt ein Foto mit dir zur Einweihung des Gedenksteins in Nüxhai 1999. Erst 1999. Wolltest du ihn mit deiner beharrlichen Wiederkehr ins Gewissen dringen? Unvorstellbar, dass die rund 300 KZ-Insassen Heiligabend stundenlang, zum Teil barfuß in Holzpantinen, auf gefrorenem Boden des Appellplatzes stehen mussten, weil sie verweigerten, auf die Darbietung des Mackenröder Kirchenchores ein Weihnachtslied zu erwidern, und dass die Dorfleute daraufhin mit ihren Geschenkpäckchen wieder abzogen. Es ging ja nur um Zebras, Straftäter eben. Eine Episode nur im großen Leiden. Ich werde diese Vorstellung nicht los. O du Fröhliche! Gut zu wissen, Albert, dass du tagsüber einem halbwegs menschlichen Lokführer zugeteilt warst, der dich bei der Arbeit anleitete. Du warst privilegiert in dieser Baubrigade der nie fertiggestellten Helmetalbahn. Gut auch, dass du deine Erlebnisse erzählt hast und sie ein offenes Ohr fanden. Sonst wüssten wir kaum etwas über dieses KZ-Außenlager Nüxhai und darüber, wozu Menschen fähig sind, wenn sie meinen, Zebras vor sich zu haben. Ich fühle mich sprachlos. die Gegensätze der heutigen Idylle des Ortes und seiner sehr dunklen, grausamen Geschichte sind zu krass. Albert van Dijk war ein Niederländer, der als 22-Jähriger nach Stationen in Buchenwald und Dora das KZ-Außenlager Nüxhai überlebte und im Laufe seines Lebens mehrfach an diesen Ort seines Leidens zurückkehrte.
Das Potenzial der einzelnen Texte ist auch darin, dass diese Orte halt wirklich mal wieder ins Gedächtnis kommen, dass es halt nicht so ist wie in meinem Fall, ich laufe immer an dem Friedhof vorbei und sehe ihn nicht mehr, sondern dass vielleicht die Hörerinnen auch sagen, Mensch, das ist ja interessant und den möchte ich vielleicht auch mal sehen. Fahre ich mal nach Tettenborn und guck mal, was da in Nüxhai ist. Ne? Und das ist für mich ein Stück weit dieser Ort ist, der Ort, der für mich am intensivsten war, weil da ganz viele KZ-Außenlager von Buchenwald waren in dieser Ecke. Und das weiß man nicht. Ne? Da gibt es hochmotivierte Ortsheimatpfleger, die irgendwie da die ganze Helmetalbahn mit Schildern und markiert haben, was da gewesen ist und wie viele Menschen da ums Leben gekommen sind. Und man weiß das nicht. Ne? Mhm. Und ich hoffe halt, dass die Texte da einen Anstoß geben, dass man da selber vielleicht auch mal hinfährt und bewusster damit umgeht, wie viel Geschichte wir dahingehend haben und wie wichtig es ist, dass wir jetzt gegen erstarkenden Rechtsextremismus aufstehen und uns das bewusst machen, ja.
Mein Name ist Ingeborg Happ. Ich bin 71 Jahre alt und lebe in Göttingen. Der Text wurde geschrieben in Roßdorf auf dem Friedhof. Am Grab. Unsere Gruppe ist am Friedhof in Roßdorf. Wir sitzen und einige stehen in der Nähe des Grabes von Alexander Sechow. Dies ist die zweite Station unserer Begehung des Erinnerungsweges zum Gedenken an Alexander. Ein Bild von ihm ist an dem Stein angebracht, ein schönes, junges Gesicht mit dunklen Haaren. Geboren 29. November 1969, gestorben 1.1.1991. Er wurde Opfer einer Gewalttat in der Silvesternacht in einer ruhigen Wohnstraße, der Friedensstraße. Dort, an der ersten Station des Erinnerungsweges, erhielten wir bereits Informationen von unserem Begleiter zu dem brutalen Geschehen. Nun hier am Friedhof erfahren wir Weiteres. Alexander war, von einer Party kommend, auf dem Weg zu seiner Großmutter, um ihr ein gutes neues Jahr zu wünschen. Er kam dort nicht an. Attackiert von zwei Skinheads, 17 und 18 Jahre alt, wurde er niedergeworfen, getreten und erstochen. Alexander verstarb im Krankenhaus. Keine Rettung war mehr möglich. Warum diese Grausamkeit? Es begegnen sich drei junge Männer aus einem Ort in der Dunkelheit. Zwei sind Mitglieder einer Neonazi-Gruppe. Einer ist ein Einzelgänger, oft gekleidet wie ein Grufti. Sie kannten sich. Am Nachmittag des Silvestertages war es zu einem Konflikt am Haus der Großmutter gekommen. Einige Skinheads warfen Böller. Alexander rief ihnen zu, dies zu unterlassen. Und später dann in der Nacht der Mord. An einem Andersdenkenden? An jemandem, der sich traute, der Gruppe Paroli zu bieten? Meine Gedanken, diese Fragen sind quälend und eine eindeutige Antwort wird es nicht geben. Jetzt am Grab von Alexander, in Stille ein Gebet sprechend, muss ich an seine Angehörigen denken. Wie wir erfahren, lebt seine Mutter noch. in einem Seniorenheim. Geschwister hatte er nicht. Wie sehr wird sie trauern und damals gelitten haben, den einzigen Sohn so jung zu verlieren, ermordet. Die Täter wurden gefasst, zu milde verurteilt, nach dem Jugendstrafrecht und nur für Totschlag. Eine Einstufung des Todes von Alexander durch rechte Gewalt erfolgte bis heute nicht, obwohl seine Mutter lange dafür gekämpft hatte. Der Erinnerungsweg für Alexander Selchow mit seinen 10 Stationen bringt verschiedene Aspekte der damaligen Bedingungen zur Entstehung von rechtsradikalen Gruppen in Bezug zueinander. Zugleich liegt darin eine Mahnung für das Heute.
Ich heiße Brigitta Brandt, ich bin 79 Jahre alt und habe diesen Text in Roßdorf geschrieben. Der heißt: Wurden Rechtsradikale geschützt? Friedensstraße in Roßdorf, eine Kreuzung, ein Gedenkstein mitten im Dorf, eine Besiedlung mit Ein- und zwei Familienhäusern. Alles strahlt Biederkeit aus, schön ordentlich, sauber gefegte Wege. Es fällt schwer, sich vorzustellen, was hier in der Silvesternacht 1990-1991 passierte. 30 Jahre nach der Ermordung von Alexander Selchow hat sich eine Gruppe gefunden, um zu erinnern und zu gedenken. Es tut weh, auf dem Friedhof den Grabstein mit seinem Foto zu betrachten. Ein lächelnder junger Mann, fast noch ein Kindergesicht mit seinen 21 Jahren. Erstochen von 2 rechtsradikalen Jugendlichen. Man war möglicherweise bekannt miteinander. Das Zusammentreffen ein Zufall. Alexander auf dem Weg zu seiner Großmutter, die beiden Täter aufgeheizt durch Party, rechtsradikalem Gegröle, Alkohol, dann das Messer. Er hatte keine Chance und ist verblutet. Angeblich eine Beziehungstat. Für andere war es Mord, ausgeübt von Jugendlichen aus der rechtsradikalen Szene. Bis heute bleibt eine offene Wunde. Betroffenheit stellt sich bei mir ein. Sind doch meine Kinder damals in dem gleichen Alter wie Alexander gewesen. Auch sie wurden häufiger mit rechter Gewalt konfrontiert. Entrüstet berichteten sie von Polizeieinsätzen bei Demonstrationen. In voller Montur standen Polizisten mit dem Rücken zu den Rechtsradikalen und nahmen die Gegendemonstranten, auch meine Kinder, ins Visier. Solche Erfahrungen bleiben unvergessen.
Also dieses Projekt Orte mit Geschichte wurde von der Freien Altenarbeit durchgeführt und ist Teil der Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Göttingen. Es wird gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben. Die Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Göttingen ist koordiniert worden von der BIGS, Bildungsgenossenschaft Südniedersachsen. Wenn Sie weitere Texte lesen wollen zu dem Projekt Orte mit Geschichte, besuchen Sie uns auf unserer Webseite www.ortemitgeschichte.de. Orte mit Geschichte klein und zusammengeschrieben.
Eine Sendung von Susanne Pauli mit Texten von
Uta Berger,
Laura Ma-Ahrens,
Wilma Schulenburg,
Ute Schmidthals,
Willem Behrendt,
Angelika Kruse,
Carola Hagedorn,
Clara,
Brigitte Maas,
Ingeborg Happ
und
Brigitta Brandt.
Das Interview mit der Koordinatorin des Projekts, Laura Ma-Ahrens, führte am 5. Februar 2025 Susanne Pauli. Eine Produktion des Stadtradio Göttingen in Kooperation mit der Freien Altenarbeit Göttingen im Rahmen der Medienpädagogik.
Sendeverantwortlich für diesen Beitrag war Susanne Pauli.